Was für ein schönes Lied zum Auftakt, sei ein lebendiger Fisch. Und was das mit Pfingsten zu tun hat, das werdet ihr wahrscheinlich ganz schnell gleich merken. Unser Gott ist echt ein humorvoller Gott. Leider kann man das den Christen nicht immer anmerken. Es tut mir leid, wir sind auch nur schwache Menschen. Aber wisst ihr, was der Spitzname von Jesus war? Ich verrate es euch. Trinker und Weinsäufer. Das war der Spitzname von Jesus. Also unter vorgehaltener Hand hat man gesagt, dieser Jesus, der sitzt immer mit den Sündern, mit den Huren und der feiert eine Party nach der anderen. Was die häufig nicht übersehen haben, ist, was für eine Lebensveränderung diese Partys gebracht haben. Und in den Evangelien könnt ihr davon nachlesen. Aber das war tatsächlich der Spitzname von Jesus. Und das hatte nicht nur damit etwas zu tun, dass er bei einer Gelegenheit mal aus Wasser Wein gemacht hat, sondern dass er wirklich immer und jede Gelegenheit genutzt hat, um mit den Menschen, mit denen sonst niemand etwas zu tun haben wollte, sich mit denen zusammenzusetzen. Und wisst ihr, wenn wir jetzt sehen, Eugen hat das sehr schön schon angedeutet oder anmoderiert aus dem Johannesevangelium, was Jesus selbst über den Heiligen Geist und sein Kommen gesagt hat, dass er nämlich quasi der Ersatz, die Vertretung für Jesus ist, ja, dass er das in uns fortsetzt, was Jesus auf dieser Erde begonnen hat, dann ist es, glaube ich, nicht weiter verwunderlich, dass die Leute am Ende von dem Pfingstereignis sagen, ich glaube, die sind alle betrunken. Zu tief ins Glas geschaut, zu lang gefeiert. Aber was bedeutet Pfingsten denn wirklich? Und das, was die Leute dort erlebt haben, das ist tatsächlich auch ein bisschen erklärungsbedürftig. Und wir machen heute ein spannendes Experiment. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich kann mich nicht erinnern und ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll, aber ich wage dieses Experiment heute doch mal hier. Und zwar werden wir uns heute die Predigt, die an Pfingsten dann gehalten wurde von Petrus, anschauen. Ihr dürft gerne auch schon wieder eure Bibeln aufschlagen in der Apostelgeschichte. Und es geht quasi nahtlos weiter nach dem Pfingstereignis in Apostelgeschichte Kapitel 2 von Vers 14. Und haltet euch fest, es ist kurz vor 11, bis Vers 41. Und wer mich schon mal predigen gehört hat, der ahnt jetzt schon was ganz Schlimmes, aber ich versuche es trotzdem nicht zu lang werden zu lassen. Es ist wirklich ein langer Text und wir wollen uns die Botschaft von Pfingsten anschauen. Was bedeutet Pfingsten? Was bedeutet Pfingsten für das Handeln Gottes in der Welt? Ist das ein einschneidendes Ereignis? Ist das ein Nebenprodukt? Ist das vielleicht ein zufälliges Ding? Was hat Gott hier eigentlich vor? Was bedeutet Pfingsten für Gottes Handeln in der Welt? Dann wollen wir uns aber auch fragen, was bedeutet Pfingsten für die Gemeinde Jesu, für die, die Jesus nachfolgen? Was bedeutet Pfingsten für diese Menschen? Und was bedeutet Pfingsten für dich und für mich persönlich? Und tatsächlich gibt Pfingsten einige Antworten. Antworten auf Fragen, die entstanden sind. Damals bei den ersten Jüngern Jesu, ich denke, wenn wir uns das so mal auf der Zunge zergehen lassen, bei denen muss einiges durcheinander gekommen sein. Ich meine, überleg mal, sie haben alles aufgegeben, sie sind Jesus hinterhergedackelt, haben alle möglichen tollen und schwierigen und komplizierten und missverständlichen Dinge erlebt, aber am Ende waren sie sich sicher, Jesus ist der Retter der Welt und wenn wir ihm folgen, dann werden wir Teil des Reiches Gottes werden. Und dann fängt Jesus an, ganz komische Dinge zu tun. Also zum einen sagt er, ich werde jetzt nach Jerusalem gehen, um dort zu sterben. Und nicht irgendein Tod, ein Verbrechertod, den schlimmsten Tod, den man sich damals vorstellen konnte. An einem Kreuz festgenagelt zu werden und dort zu ersticken in seinem eigenen Blut. Das ist, was Jesus gesagt hat. Das werde ich jetzt machen. Und Jesus ist auch noch nicht fertig. Er sagt, ich werde nicht nur sterben am Kreuz wie ein Verbrecher, ich werde auferstehen. Und wahrscheinlich haben die Jünger bei Kreuz schon aufgehört zuzuhören und gedacht, nein, auf gar keinen Fall, das kann doch gar nicht sein. Petrus hat gesagt, Gott bewahre. Und dann passiert das wirklich. Jesus stirbt am Kreuz. Und der Petrus, der gesagt hat, Gott bewahre und wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich werde da sein für dich, Jesus. Auf gar keinen Fall werde ich dich verlassen. Ich stehe immer zu dir, egal was kommt. Dieser Petrus der wird dann von einer Frau, während Jesus dort verurteilt wird und bespuckt wird und gegeißelt wird und auf die Kreuzigung vorbereitet wird, sein ganzer Körper wird wundgeschlagen, das bis am Ende wie ein Stück Fleisch da hängt. Da sitzt Petrus am Lagerfeuer mit den anderen Knechten und Mägden und als eine Frau ihn anspricht, du, ich glaube, du warst auch bei Jesus dabei. Da sagt er, ich? Niemals. Und sie sagt, ja, du hast so einen galiläischen Dialekt und Jesus kam doch auch aus Galiläa. Der sagt, du spinnst. Ich sage das jetzt mit meinen eigenen Worten. Und wie dieser Petrus, dieser feige Verleugner, wie der zum vollmächtigen Verkündiger werden kann, wie er jetzt gleich auftritt, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die damals im Raum stand und vielleicht auch heute und auf die Pfingsten eine Antwort gibt. Es gibt aber auch eine Antwort, Pfingsten gibt eine Antwort auf die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit diesem elenden Häufchen von Jüngern? Denn die Geschichte ist ja nicht nur mit dem Kreuz zu Ende. Jesus stirbt am Kreuz und dann steht er tatsächlich wieder auf. Und die Jünger wollen das erst gar nicht glauben, aber irgendwann sehen sie den auferstandenen Christus und er sagt, hier, gib mir Brot, gib mir Fisch, so nach dem Motto, lass uns mal weiter feiern hier. Ich kann euch das aufessen, ist gar kein Thema. Ich bin wirklich ein Mensch, ihr könnt anfassen, hier. Und dann erst dämmert es den Jüngern, Jesus ist wirklich auferstanden. Es gibt ein klärendes Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Und dann sagt Jesus, jetzt seid ihr dran. Ihr habt einen Auftrag. Die ganze Welt mit der guten Botschaft davon, dass ich gestorben und auferstanden bin, zu erreichen. Und tschüss. Und dann wird er aufgehoben. Das haben wir an Himmelfahrt gefeiert. Also, und dieses Häufchen Elend steht dann da und schaut zum Himmel und Jesus ist nicht mehr da. Und er kommt auch jetzt einfach nicht wieder. Egal wie sie lange hochgucken. Und auf einmal erscheinen dort Engel, die den Jüngern sagen, Leute, Jesus wird wiederkommen, so wie ihr ihn habt, gehen Himmelfahren sehen. Aber noch nicht heute, noch nicht jetzt. Das kommt später. Ihr geht mal jetzt wieder nach Jerusalem und wartet auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Und das haben die Jünger gemacht. Und dann merken wir auf einmal, wie hier etwas Neues beginnt. Pfingsten ist auch eine Antwort auf die Frage, wie geht es weiter für die Nachfolger Jesu, wenn Jesus nicht mehr leibhaftig, körperlich da ist. Man könnte es vielleicht so ein bisschen flapsig runterbrechen auf die drei Fragen, was geht, was bleibt und was kommt. Und nun wollen wir hören, wie Petrus und die Apostel in der Kraft des Heiligen Geistes selbst das, was sie gerade an Pfingsten erlebt haben, das ist ganz frisch, wie sie selbst das begreifen und erklären und einordnen. Und lasst uns die Bibel aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 2. Und ich lese ab Vers 14 heute aus der neuen Genfer Übersetzung. Die ist aus meiner Sicht diesen Text, den man vielleicht, wenn man Elberfelder oder Luther liest, entstehen vielleicht ein paar mehr Fragezeichen, weil dann doch, wie soll man sagen, die Zeiten 2000 Jahre später sich gewandelt haben und nicht alles, was Petrus hier an Argumenten bringt und was für die Leute damals so ganz klar und deutlich war, ist für uns heute immer sofort auf den ersten Blick ersichtlich. Deswegen heute eine etwas freiere Übersetzung, die versucht quasi die Bedeutung, die hinter manchen dieser Worte stehen, gleich schon im Text auch mit zu erklären. Und ich werde an der einen oder anderen Stelle auch nochmal kurz was erklären, damit wir so gut wie möglich uns eintauchen können in dieses Ereignis und wirklich verstehen können, was sagt eigentlich jetzt der Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes zu diesem ganzen Pfingstding? Was ist die Botschaft von Pfingsten? Was soll das bedeuten? Ich lese ab Vers 14. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa, ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und jetzt wird er eine längere Passage aus dem Propheten Joel Kapitel 3 zitieren, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Ich wäre nicht überrascht, wenn Petrus das damals so ad hoc auswendig kannte. Und dann merken wir, was für ein gewaltiger Verkündiger er damals schon war. Und vielleicht auch durch den Heiligen Geist neu erinnert wurde an das, was er vielleicht schon als kleiner Bub in der Kinderstunde gelernt hat. Im Vers 17 lesen wir, am Ende der Zeit. Was ist dieses Ende der Zeit? Ende der Zeit war der Begriff, bevor Jesus wiederkommt, bevor Gott Gericht hält und bevor Gott sein Reich zur Vollendung bringt. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, zitiert Petrus jetzt hier den Propheten Joel, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Das heißt, sie werden im Namen Gottes etwas, eine Botschaft von Gott weitersagen. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, könnt auch sagen Sklaven und Sklavinnen, die an mich glauben, also die Niedrigsten in der Gesellschaft, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Ganz wichtig. Petrus sagt hier, geleitet durch den Heiligen Geist, er sagt, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist ein großer Gleichmacher. Weil all die Unterschiede, die wir da in der Welt haben, zwischen Männern und Frauen, zwischen alt und jung, zwischen Dienern und Herren, sie werden aufgehoben durch den einen Heiligen Geist, den sie alle bekommen und durch den Gott in gleicher Weise durch sie spricht und durch sie wirkt. Jetzt wird's finster, Vers 19. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Wisst ihr? Die Leute damals wussten ganz genau, wovon Joel spricht. Der Tag des Herrn, das war der Tag, der letzte Tag auf dieser Welt. Da beginnt eine neue Zeitrechnung. Es ist der Tag der Wiederkunft Christi. Es ist der Tag des Gerichts Gottes über jeden Menschen, ob lebendig oder tot. Es ist der Tag, wo Gott sein Reich aufrichten wird. Jeder, Vers 21, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Soweit das Zitat aus dem Propheten Joel. Nun predigt Petrus weiter in Vers 22. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Ist ganz wichtig, dass Petrus das hier nochmal betont. Er sagt, der Tod von Jesus war kein Zufall. Das war kein Unfall der Weltgeschichte, weil die Menschen so böse sind und Gottes schöne Pläne mit dieser Welt zerstört hat. Ganz im Gegenteil, Gott hat das geplant, obwohl die Menschen natürlich das selbstständig gemacht haben. Gott wusste es vorher und er hat das in seinen Plan mit eingebaut. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, also die Juden haben quasi durch die Römer, die Heiden, Christus ans Kreuz geschlagen und töten lassen. Und es ist ganz wichtig, dass das hier betont wird. Und Petrus, er macht das nicht zufällig. Er sagt nicht, die Juden sind böse, jetzt sind die Heiden die Guten. Oder die Heiden waren die Bösen, bei den Juden drücken wir mal ein Auge zu. Er sagt, Juden und Heiden, wir alle haben Jesus Christus ans Kreuz gebracht. Und ganz ehrlich, wenn wir tief in uns gehen, dann wissen wir, Jesus selbst als der Schöpfer und Erhalter dieser Welt, der er ist als Gott, der Herr, hat die Nägel, die ihn ans Kreuz hefteten, in ihrer Existenz gehalten. Jesus brauchte nur ein Wort zu sprechen und alles wäre in Staub zerfallen. Aber er hat das nicht getan. Und die Frage ist, warum hat er das nicht getan? Das hat damit zu tun, dass Jesus diesen Schritt gehen wollte. Er hat das freiwillig getan für dich und für mich. Es waren nicht die Römer und auch nicht die Juden, die Jesus Christus ans Kreuz geschlagen haben. Ja, sie haben das getan. Aber am Ende war es die Entscheidung Gottes, sein Ausdruck der Liebe. Warum? Weil er wusste, dass das der einzige Weg ist, um deine und meine Sünde zu sühnen und wieder gut zu machen, um diese Welt zu retten. Und deswegen müssen wir sagen, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, und die Menschen damals haben das sehr, sehr genau verstanden, deine und meine Sünde hielt Jesus Christus dort am Kreuz. Vers 24. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit, ihn, Jesus, und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Wie kommt das? Schon David sagt, in Klammern, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, und hier kommt wieder ein Zitat aus den Psalmen: Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt, dichtet David. Aber passt das wirklich auf David? Lass uns weiterlesen. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Hier endet das Zitat aus dem Psalm. Und jetzt sagt Petrus Folgendes dazu in Vers 29. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Also so nach dem Motto, lass mich mal ganz ehrlich sein mit euch. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie die anderen Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hat es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, hier haben wir es wieder, ja, der im Namen Gottes Dinge aussprechen kann, die er vielleicht selbst noch gar nicht versteht oder begreift, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Messias, vielleicht wird in eurer Bibelübersetzung Christus stehen, Christus ist das griechische Wort, und es bedeutet der Gesalbte. Und das muss auch ein bisschen erklärungsbedürftig für uns heute. Damals war das sofort für die Menschen verständlich, was das bedeutet. Nämlich im Alten Testament wurden Könige, Propheten und Priester bei Amtsantritt gesalbt. Und später wird der von Gott zum Herrscher der Welt bestimmte Retter so genannt. Ja, es wird personifiziert in einer Person. Und es gibt viele Vorhersagen über den Messias im Alten Testament. Jemand hat mal gezählt, über 300 davon. Und manche davon sind 1000, wenn nicht sogar 700, 300 Jahre, 400 Jahre vor dem Christus überhaupt auf die Welt gekommen ist, ausgesprochen worden. Und wenn wir hier die Passage zum Beispiel von David lesen, das ist so ein Wort, wo wir merken, David kann da nicht von sich selbst gesprochen haben. Der muss da etwas vor Augen gehabt haben, das er eigentlich gar nicht wissen kann, dass Gott ihm offenbart hat. Und im Neuen Testament wird ganz klar, wer dieser Messias ist, nämlich Jesus. Und in diese Kerbe hämmert Petrus. Vers 31. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und in dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Und lasst mich das hier nochmal ganz kurz, ganz deutlich sagen. Heutzutage gibt es ja Leute, die sagen, na ja, mit der Totenauferstehung und so weiter. Und ich verstehe das, weil empirisch können wir das nicht nachweisen. Wir können keine Totenauferstehung erzeugen. Ja? Das Wir können es auch nicht nachspielen. Ja? So, das heißt, es handelt sich hier, wenn überhaupt, um ein historisches Ereignis. Und in der historischen Forschung ist es so, dass man sich anschaut, wer sind denn die Zeugen für ein Ereignis? Und sind die zuverlässig, sind die glaubwürdig? Und heutzutage ist natürlich eine riesige historische Distanz von 2000 Jahren dazwischen geraten. Ja? Aber damals war das so. Die Leute wussten ganz genau, wer Jesus ist, weil sie ihn gesehen haben. Und manche waren dabei, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Und manche, Paulus sagt später im 1. Korintherbrief, dass es 500 waren, die Augenzeugen des auferstandenen Jesus Christus waren. Ja? Die waren dort und die Leute wussten es. Sie wussten, wer Jesus war, sie wussten, dass er gekreuzigt worden war und dass er tot war. Und sie wussten auch, dass Jesus nicht mehr im Grab war und dass es für über 500 Leute gab, die damals lebten und bezeugen konnten, dass sie den auferstandenen Jesus Christus gesehen hatten. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass wir uns das hier erstmal klar machen. Ja? Also damals war das ganz, ganz klar für die Leute, dass hier etwas Unglaubliches, auch heute noch für uns Unglaubliches, passiert ist. Nämlich, dass dieser Jesus tatsächlich nicht nur tot ist, sondern von den Toten auferstanden ist. Und dann erklärt Petrus weiter, warum dieser Jesus jetzt nicht hier steht und predigt, sondern eher Petrus hier steht und predigt. Ab Vers 33. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Er sagt, Gott hat Jesus zu sich geholt, zur Rechten. Das heißt, er herrscht, er sitzt jetzt auf dem Thron. Er hat die ganze Macht. Und diesen Jesus, der jetzt die ganze Macht hat, hat er ein Geschenk gemacht. Den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die dritte Person des dreieinigen Gottes. Er ist Gott, so wie Gott der Vater Gott ist und Jesus Gott ist und so ist auch der Heilige Geist Gott. Dieser Gott wird quasi jetzt ausgegossen auf die Menschen. Diesen Geist, sagt er, hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, erklärt er weiter, der in den Himmel aufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Und hier zitiert er dann aus Psalm 110. Der Herr sagt zu meinem Herrn, sagt David, also es ist auf jeden Fall nicht von ihm die Rede, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest, sagt Petrus, Vers 39, und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn, das ist auch ganz wichtig, dass wir diesen Begriff nochmal ganz kurz besprechen, im griechischen Text, in dem das Neue Testament geschrieben worden ist und in der wird für Herr das Wort Kyrios verwendet. Und Kyrios heißt natürlich so etwas wie König oder Herrscher. Aber es ist auch ganz wichtig, was die Menschen damals sofort verstanden haben, nämlich, dass dieses Kyrios in der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, das damals schon vorlag, 300 vor Christus, ist die Septuaginta übersetzt worden, ins Griechische vom Hebräischen, im griechischen Alten Testament, wird immer dort, wo der Gottesname Jahwe oder JHWH, wie auch immer diese Konsonanten auszusprechen sind, geschrieben sind, wurde übersetzt mit Kyrios. Wenn Petrus also sagt, Gott hat Jesus zum Herrn gemacht, heißt das nicht nur, dass er der höchste Herrscher ist, sondern dass er letztlich Gott selbst ist. Er hat ihn zum Herrn, sagt Petrus, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias, darüber hatten wir ja schon gesprochen, gemacht, den Jesus, und diesen Kniff kann Petrus sich echt nicht verkneifen, der haut da voll rein, den Jesus, den ihr, also meine Übersetzung ist das so kursiv als betont, und ich glaube, es ist wirklich sehr betont. Ich glaube, in dem Moment, wo diese Predigt, Petrus an diese Passage gekommen ist, haben die Leute die Luft angehalten, weil sie ganz genau verstanden haben, was er sagt. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Bam. Der saß. Und wir lesen dann Vers 37, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Ab Vers 38 erklärt Petrus ihnen das. Kehrt um, tut Buße. Ändert euer Denken, eure Einstellung, eure Richtung, euer ganzes Leben. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Was heißt das, auf den Namen von? Der Name steht für den Herrschaftsbereich einer Person. Und wer im Namen oder auf den Namen von Jesus Christus getauft wird, er tritt in den Herrschaftsbereich ein und unterstellt sich der Autorität, aber auch der Fürsorge von Jesus Christus. Letztlich ist das ein Akt der Adoption, dass man sich unter die Herrschaft, unter die Autorität von Jesus stellt und sagt, du sollst der Herr und Messias in meinem Leben sein. Petrus sagt, jeder von euch kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Und viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete. Interessanterweise nicht alle, viele. Und ließen sich taufen, also stellten sich unter die Herrschaft von Christus. Und durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was ist die Botschaft von Pfingsten? Das versucht mal so kompakt wie möglich zusammenzufassen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist der letzte Akt in Gottes Plan mit der Welt vor dem endgültigen Gericht. Das ist wichtig. Deswegen fängt Petrus mit Joel an. Und er sagt, schau mal, das, was hier passiert, das ist noch nicht der Himmel auf Erden, auch wenn es sich für die Leute, die den Heiligen Geist empfangen haben, so anfühlen kann und auch so anfühlt. Und jeder von euch, der sich für Jesus Christus entschieden hat, der sein Leben unter seine Herrschaft gestellt hat, der sich ihm anvertraut hat, der umgekehrt ist, ja, manchmal sprechen wir auch von Bekehrung und meinen nichts anderes als diese Umkehr von unserem sündigen Leben hin zu Gott, der heilig ist, der gerecht ist. Nicht, weil wir damit dann irgendwie Gott beweisen, dass wir es besser machen können oder so, sondern weil wir anerkennen, dass wir es nicht selber schaffen können und bitten um Gottes Gnade. Jeder, der das erlebt hat, der weiß, was für eine unglaubliche Freude und Hoffnung und Zuversicht das bei einem bewirkt. Und wir glauben das in dem Moment. Im Glaubenskurs erklären wir das immer und es gibt viele Bibelstellen, die man hier zitieren könnte. Ich lasse das mal, aber wie gesagt, beim Glaubenskurs wird das alles sehr detailliert nochmal erklärt, bevor die Leute sich taufen lassen, damit sie auch verstehen, worauf sie sich dort einlassen. Letztlich die kurze Version ist, wenn wir uns zu Gott kehren, dann wendet sich Gott, der uns ja schon mit offenen Armen empfängt, zu und sagt, ich vergebe dir und ich schenke dir eine neue Identität, ein neues Leben und ich schenke dir den Geist. Das nennen wir auch Wiedergeburt. Das heißt, wir werden neue Menschen. Ja, wir haben Gott in uns. Wir sind nicht Gott, wir bleiben Menschen. Aber wir haben den gleichen Geist, den Jesus Christus hatte und der in der Kraft des Heiligen Geistes sein ganzes Leben gelebt und gewirkt hatte, diesen gleichen Geist, den schenkt Gott uns. Das ist die Botschaft, die er macht. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist der letzte Akt in Gottes Plan mit der Welt vor dem endgültigen Gericht. Und das ist ganz wichtig, dass für uns, die wir uns Gott zuwenden und die Errettung empfangen und den Geist empfangen, ist das ein unglaublich schöner Moment, weil das wie so ein Pfand ist, das Gott uns gibt. Er sagt, ich gebe dir das schon mal, damit du einen kleinen Geschmack hast auf den Himmel, auf das Reich Gottes, wenn das alles hier fertig ist. Ja? Und wenn wir im Himmel kommen mit dem Geist, so sagt Gott, hier, du hast schon einen Teil davon, damit du am Ende das Ganze bekommen kannst. Ja? So wie so ein Pfand. Aber das Ganze hat eine Kehrseite. Und Petrus, er nimmt hier auch kein Blatt vor den Mund. Und sorry, aber ich muss das heute auch nochmal hier deutlich machen. Petrus sagt auch, anhand des Propheten Joel, er sagt, der Geist ist da, aber das Gericht, das wird bald kommen. Es ist die letzte Station in Gottes Heilshandeln vor dem Gericht. Die Apostel damals, sie haben geglaubt, dass es von binnen weniger Tage und Wochen, vielleicht Monate, so weit sein würde. Und deswegen war Petrus so direkt. Er hat gesagt, Leute, es ist eure letzte Chance. Der Geist ist da und jetzt kommt das Gericht. Wenn man 2000 Jahre zurückguckt auf Gottes Heilshandeln, dann fällt es vielleicht hier und dort schwer zu sagen, jetzt ist das Gericht. Weil wer weiß, vielleicht ist es ja erst in 2000 Jahren so. Aber wir wissen es nicht. Und wir wissen, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Da braucht nichts mehr kommen. Spätestens mit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus hat Gott ein für alle Mal klar gemacht, dass es nur noch diesen einen Weg gibt. Durch Jesus Christus zum Vater. Und es gibt nichts, was Gott zurückhält, heute wiederzukommen. Der sagt, ich gebe euch den Geist. Und das ist der letzte Akt. Und der nächste Halt in Gottes Heilsplan ist das Gericht. Deshalb soll jeder umkehren zu Gott und sein Leben Jesus anvertrauen. Und das Wunderbare ist ja, dass Gott das auch jedem Menschen anbietet und möglich macht. Er sagt nicht nur, das ist etwas für die Juden oder weil die böse waren jetzt für die Heiden. Er sagt, es ist für jeden Menschen, egal ob du arm bist oder reich, egal ob du ein Mann bist oder eine Frau. Ja, selbst wenn du nicht weißt, ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, auch für dich gilt die Gnade Gottes. Er lädt dich ein. Und er sagt, du kannst umkehren und bei mir ein neues Leben, eine neue Identität bekommen. So wird jeder gerettet und verändert, dass alle Welt am Ende dasteht und den Mund nicht zukriegt, weil sie staunen über das, was Gott in der Welt macht. Was bedeutet Pfingsten? Was bedeutet Pfingsten für das Handeln Gottes in der Welt? Pfingsten bedeutet letzter Akt vor dem Gericht, aber es bedeutet auch, Gottes Gnade ist noch da. Heute ist das Gericht noch nicht gewesen. Und deswegen ist auch heute noch die Gnade da. Jesus, er ruft durch seinen Geist, durch seine Verkündiger, durch seine Zeugen, durch jeden Menschen, der Jesus Christus sein Leben anvertraut hat, ruft er in diese Welt und er sagt, halt, kehrt um und vertraut euer Leben Jesus an, damit ihr gerettet werdet vor dem Gericht und verändert werdet für die ganze Welt. Was bedeutet Pfingsten für die Gemeinde Jesu? Man könnte so viele Sachen dazu sagen. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich nicht alle Details hier ausbreite, was alles in diesem Text steht. Es gibt so viele tolle Sachen. Aber ich denke, die kurze Antwort ist, es bedeutet, dass Jesus zwar körperlich nicht da ist, aber durch seinen Geist gegenwärtig ist. Es bedeutet aber auch, dass wir jetzt ein Leben im Geist als Familie Gottes führen können. Jesus sagt, ich will euch nicht als Waisenkinder zurücklassen. Und er benutzt ganz bewusst diesen Begriff der Waisenkinder, weil er sagen will, ihr seid erstens nicht schutzlos und ihr seid auch nicht allein. Ihr gehört zu einer Familie, nämlich zu der Familie Gottes, die Gott schafft durch seinen Geist. Wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, wir haben alle denselben Geist. Und er spricht zu uns, egal ob wir jung, alt, Mann, Frau, Sklave oder reicher Herr sind. Das Leben im Geist ist das Geschenk Gottes für seine Gemeinde, für jeden, der sich für ihn entscheidet. Und was bedeutet Pfingsten für mich persönlich? Ich glaube, Pfingsten bedeutet für dich und für mich ganz persönlich, es ist ein Tag der Entscheidung. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, sagt der Hebräerbriefautor, verstockt eure Herzen nicht. Wir müssen uns entscheiden. Und es gibt, glaube ich, vier Aspekte, wenn man das so zusammenfassen möchte, vier Aspekte, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Und der erste Aspekt ist, will ich mich Gottes liebender Gnade öffnen? Und ich denke, jeder, der die Gnade Gottes probiert hat, der denkt sich, was für eine Frage. Natürlich wollen wir das. Was sollte uns davon abhalten, uns Gottes Liebe und Gottes Gnade zu öffnen? Aber wenn ihr daran zurückdenkt, welche Kämpfe ihr vielleicht in eurem Innern ausgefochten habt, bevor ihr umgekehrt seid zu Gott. Wir alle kommen auf diese Welt und wir werden von Gott reich beschenkt mit vielen, vielen Dingen, die wir nicht verdient haben. Und wir halten das für selbstverständlich. Und wir denken, wir könnten darüber verfügen, weil es ja in unserer Macht steht, das Gute, das Gott uns schenkt, einfach für uns selbst zu verschwenden und vielleicht sogar mit beiden Händen es uns zu greifen und zu nehmen, so zu tun, als ob das uns zustände. Und vielleicht verletzen wir links und rechts auch die Menschen um uns herum. Aber so ist das nun mal. Ne? Dann hört man so Sprüche wie, wenn jeder an sich selber denkt, dann ist an alle gedacht. Das geht nicht, wenn wir uns Gottes Gnade öffnen. Und das begreifen wir. Und deswegen fällt es uns, glaube ich, schwer, uns Gottes liebender Gnade zu öffnen. Und ich glaube, es fällt uns vor allen Dingen auch schwer, weil damit unweigerlich, und das wissen wir sehr gut, eine zweite Entscheidung zusammenhängt. Und das ist nämlich die Frage, will ich meine Schuld vor Gott und den Menschen, an denen ich schuldig geworden bin, zugeben? Denn wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass wir egoistisch gelebt haben. Dass wir nicht immer das getan haben, was wir wissen, dass es gut ist. Dass wir wissen, dass es eigentlich wichtig und richtig wäre. Und das zuzugestehen, das gehört nun mal auch dazu, um Gottes Gnade anzunehmen. Will ich meine Schuld vor Gott und dort, wo das nötig ist, auch vor Menschen zugeben? Pfingsten stellt uns persönlich vor diese Entscheidung. Will ich mich Gottes liebender Gnade öffnen? Will ich meine Schuld vor Gott und Menschen zugeben? Und die dritte Entscheidung, die wir treffen müssen, ist, will ich mein Leben der Herrschaft Jesu anvertrauen? Wisst ihr, was das größte Problem ist bei dieser Frage? Dass wir dann nicht mehr Herr sind in unserem eigenen Leben. Und ich denke, wir wissen ganz genau, dass das nicht so einfach ist. Und uns immer wieder schwerfällt, zu sagen, ja, auch wenn ich es gerade nicht verstehe und auch wenn ich intuitiv jetzt vielleicht selbstsüchtig handeln würde und denken würde, mit dieser Lüge komme ich gut davon, da wird mein Leben leichter und besser. Zu sagen, ich vertraue mein Leben der Herrschaft Jesu an. Er weiß es besser. Er schafft es, was ich nicht schaffen kann. Will ich mein Leben der Herrschaft Jesu anvertrauen? Oder will ich mein eigener Herr bleiben und in Gottes Gericht rennen? Und die vierte Frage ist, und die darf man nicht vergessen, will ich ein neues Leben in der verändernden Kraft des Geistes führen? Wisst ihr, vielleicht fällt es uns leicht zu sagen, ja, wir nehmen Gottes Gnade und Vergebung an, wunderbar. Dann ist alles Schuld vergessen, wir haben eine glänzende Zukunft, Gott kümmert sich um uns, er schenkt uns alles, was wir wollen, zumindest was wir brauchen. So, nehmen wir das auch noch mit, so als kleines Bonusgeschenk. Aber so funktioniert das nicht. Ein neues Leben mit Jesus bedeutet auch eine Veränderung. Eine Veränderung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und auch dafür müssen wir uns eine Entscheidung treffen. Will ich das wirklich? Gott zwingt sich uns nicht auf, wisst ihr? Gott ist nicht so ein Tyrann. Er begegnet uns mit offenen Armen. Aber er wird uns nicht zwingen, mit ihm in seinem Reich zu leben. Er wird uns nicht zwingen, seine Herrschaft zu akzeptieren. Gott ist so nicht. Er ist ein Gentleman. Er bietet es uns an und er fragt, willst du? Willst du ein neues Leben in der verändernden Kraft des Heiligen Geistes führen? Wisst ihr, ist ganz wichtig, nichts davon haben wir verdient. Nichts davon. Was wir verdient haben, ist Gottes gerechtes Gericht. Punkt. Aber Gott, er schenkt es uns, weil er dich und mich so sehr liebt. Er schenkt seinen Sohn, er lässt ihn sterben am Kreuz. Er weckt ihn auf, er nimmt ihn zu sich. Er macht das Ganze, die Bibel ist ein dickes Buch. Gott hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit er heute dir dieses Angebot machen kann, damit du überhaupt eine Entscheidung treffen kannst. Denn wenn Gott das nicht getan hätte, gäbe es nichts zu entscheiden. Denn nichts davon, und das ist auch ganz wichtig, nichts davon können wir aus eigener Kraft schaffen. Nichts. Wenn du sagst, ach, ich werde mich noch ein bisschen mehr anstrengen und dann komme ich zu Jesus. Ich muss noch hier und da ein bisschen in meinem Leben Dinge ordnen und dann komme ich zu Jesus. Ich muss noch vielleicht diese oder jene sündige Angewohnheit oder Charaktereigenschaft erstmal in den Griff bekommen und dann komme ich zu Jesus. Dann wirst du niemals zu Jesus kommen. Nichts davon schaffen wir aus eigener Kraft. Oder glaubt ihr, Gott lässt seinen Sohn am Kreuz sterben, um es den Leuten, die sich nicht die Mühe machen, dann irgendwie doch zu ermöglichen? Aber die anderen, die schaffen es auch selbst. Nichts davon. Nichts davon werden wir selber schaffen. Aber wir müssen es wollen. Und wir müssen es annehmen. Gottes Geschenk. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wird Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes aus uns neue Menschen machen. Da werden Versager zu Zeugen der Gnade und Kraft Gottes, so wie Petrus. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Da werden Sünder zu Heiligen. Wisst ihr, wer die erste Zeugin des auferstandenen Christus ist? Es ist eine Prostituierte, aus der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Maria von Magdala. Dann werden Mörder zu geistlichen Vätern und Müttern. Und das sind nur ein paar Beispiele. Paulus zum Beispiel. Paulus ist am Mord an Stephanus, einem der ersten Märtyrer des christlichen Glaubens, beteiligt. Und am Ende wird er zum Heidenmissionar, der selbst sein Leben für Jesus lässt. Das ist, was Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes schaffen kann, wenn wir uns für ihn entscheiden. Bei Jesus sind wir auf der Seite des Siegers, unabhängig von den widrigen Umständen, unabhängig von vielleicht Verfolgung und Widerstand, der uns begegnen wird. Wir leben immer noch in einer sündigen Welt. Das Reich Gottes ist angebrochen, aber es ist noch nicht zur Vollendung gekommen. Auch unabhängig von unseren eigenen Versagen. Ich möchte mit einem kurzen Vers enden, den ihr auswendig lernen solltet. Philipper 1, Vers 6. Dort schreibt der Apostel Paulus, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird. Was ist das für ein großer Tag? Kommt euch bekannt vor, ne? An dem Jesus Christus wieder kommt. Amen. Darf ich für uns beten? Lass uns aufstehen dazu. Jesus, wir danken dir für Pfingsten. Ja, wir hätten es vielleicht gerne, dass du an Ort und Stelle geblieben wärst, uns das Händchen halten würdest, uns begleitest, da bist. Aber das Wunderbare ist, dass du uns etwas noch viel Besseres geschenkt hast, nämlich deinen Geist, der in uns ist, wenn wir uns dir zuwenden und unser Leben dir anvertrauen, der wirklich immer bei uns ist, der uns in dem richtigen Moment korrigiert, der uns in dem richtigen Moment die richtigen Gedanken gibt, der uns hilft, Versuchungen zu überwinden, der uns die Kraft gibt, ein neues Leben zu führen, das wir aus eigener Kraft niemals schaffen könnten. Der uns die richtigen Worte gibt, wenn wir herausgefordert sind und selbst nicht wissen, was wir sagen sollen. Jesus, wir danken dir für das Geschenk deines Geistes. Und wir bitten dich, dass die Kraft des Geistes in meinem und in unserem Leben wirksam wird. Und ganz besonders bei denjenigen, die vielleicht jetzt gerade vor dieser Entscheidung stehen und sich fragen, will ich das oder will ich das nicht? Bin ich bereit, Gottes Güte anzunehmen? Bin ich bereit, meine Schuld zuzugeben? Bin ich bereit, Jesus mein Leben anzuvertrauen? Bin ich bereit, mich durch die Kraft des Geistes verändern zu lassen? Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Menschen hilfst, das Geschenk anzunehmen und zu erleben, wie du durch deinen Geist Dinge tust, die wir selbst nicht für möglich gehalten haben. Amen. Gottes Segen euch.